Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Nelly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über ein bislang hier wenig beachtetes Sorgenkind unter den Adligen. Ernst August von Hannover hat mit einem Ausraster gerade mal wieder für Ärger gesorgt. Mit meinem Kollegen Adelsressortleiter Stefan Blatt blicke ich heute daher mal auf die skandalreiche Vorgeschichte des Prinzen.
Bevor wir aber auf Ernst August eingehen, schauen wir erstmal nach Hollywood. Werbung. Bunte Spotlight. Der Januar hat begonnen und damit auch die wichtigste Zeit in Hollywood, nämlich die Awards-Season. Am Wochenende fanden bereits die glamourösen Golden Globes statt. Kaum eine Verleihung bietet so viele Weltstars. Die Preisverleihung inkludiert nicht nur Filme, sondern auch Serien und gilt als großer Vorreiter für den Oscar. Das heißt, wer da gewinnt, hat auch große Chancen, den Goldenen Mann im März mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und natürlich gab es wieder einige Highlights. Also Lilly, erzähl mal, was war für dich denn so der schönste Moment?
Ja, mich hat besonders berührt, als Demi Moore den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Denn man kann es kaum glauben, aber das ist mit 62 Jahren ihr allererster Preis. Sie selbst hat in ihrer Rede gesagt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich stehe gerade einfach unter Schock. Ich mache das schon so lange, seit über 45 Jahren und das ist das erste Mal, dass ich als Schauspielerin etwas gewonnen habe. Ja, und umso emotionaler war das alles natürlich und auch ihre Rede war für mich einfach die schönste des Abends, denn sie hat auch nochmal über die sexistische Oberflächlichkeit der Filmindustrie gesprochen und unter anderem erzählt, dass ihr vor 30 Jahren ein Produzent gesagt habe, sie sei eine Popcorn-Schauspielerin. Also das bedeutet, sie habe zwar Erfolg an den Kinokassen, sei aber eben keine große Schauspielerin. Ja, und jetzt hat sie es ihm und allen anderen doch nochmal gezeigt und das hat mich einfach sehr gefreut.
Absolut. Und auf Instagram gab es ja auch ein ganz süßes Video von ihren drei Töchtern, Rumor, Scout und Tallulah. Alle haben natürlich die Verleihung verfolgt am Fernseher und wollten natürlich wissen, ob ihre Mutter gewinnt. Und dann, als der Name ihrer Mama fiel, sind sie völlig ausgeflippt, sind sich wirklich in die Arme gefallen, haben geweint. Also das war ganz nett. Und es gab ja nicht nur Demi Moore, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, sondern auch Schauspielerin Zendaya. Sie sah wie immer umwerfend aus und versprühte mit ihrer Retro-Haarwelle und ihrem ja eng anliegenden Bustierkleid aus mandarinfarbener Seide so einen echten Old-Hollywood-Vibe. Aber es ging nicht um ihren Look, sondern um ein ganz besonderes Schmuckstück an ihrem Finger. Denn da hat nämlich die ganze Welt am nächsten Tag drüber gesprochen. Sie trug einen funkelnden Diamantenring und natürlich war sofort die Frage, hat sich die Schauspielerin etwa verlobt? Und anscheinend, ja, hat sie. Und laut diverser US-Medien ist es wirklich wahr, ihr Liebster, Schauspieler Tom Holland, soll tatsächlich auf die Knie gegangen sein und ihr die Frage aller Fragen gestellt haben. Die beiden gelten ja für viele als das junge Traumpaar in Hollywood und ich glaube, diese Hochzeit wird wirklich ein absolutes Spektakel.
Da möchte ich aber auch noch über zwei andere Turteltauben sprechen, und zwar über Schauspieler Timothée Chalamet und Reality-Star Kylie Jenner. Die beiden sind ja seit dem Frühjahr 2023 zusammen und für viele immer noch ein etwas ungewöhnliches Paar, für mich auch, muss ich sagen. Man wusste auch nicht, ob die beiden überhaupt noch zusammen sind, da sie ihre Beziehung auch sehr aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben. Aber bei den Golden Globes haben sie sich wieder gemeinsam gezeigt und zwar von ihrer ganz verliebten Seite. Die beiden haben sich immer wieder angestrahlt, im Arm gehalten und sogar zärtlich geküsst. Irgendwie scheint es zwischen den beiden am Ende wohl doch ganz gut zu passen. Aber ich frage mich, gab es auch einen Look, der dir gut gefallen hat?
Ja, viele natürlich. Und ich muss auch sagen, die Männer haben mir sehr gut gefallen. Ich finde, jetzt so in den letzten Jahren merkt man, die Männer trauen sich mehr. Sie tragen Farbe, Samt, Rüschen, Glitzer, Pailletten. Also es ist echt cool. Aber ich würde sagen, Hollywood-Star Nicole Kidman zählt zu meinen Favoriten. Sie trug ein silberglitzerndes, rückenfreies Kleid von Balenciaga und da war noch eine Schleppe dran. Und alles war aus so einem kristallbesticktem Netz mit Strasssteinen. Und dazu, das war auch so ein Trend in diesem Jahr, ein Old Hollywood Pferdeschwanz, der so ganz oben ist. Ne? Ich weiß nicht, du kennst es vielleicht noch so von Ikonen wie Grace Kelly oder Katharine Hepburn. Und das sah wirklich einfach perfekt aus, von oben bis unten.
Ja, und wie jedes Jahr war auch die deutsche Filmbranche wieder vertreten. Zum Beispiel war der Regisseur Edward Berger für seinen Film Konklave nominiert, sowie der Komponist Volker Bertelmann. Und wer darf bei den Golden Globes natürlich auch nicht fehlen? Natürlich unsere Veronika Ferris. Die hüpfte auch zwischen den ganzen Hollywood-Stars rum und kam natürlich mit Tochter Lily.
Also ich würde sagen, das müssen die Oscars erstmal toppen.
Ja, eigentlich hält sich der deutsche Hochadel meist elegant in der Öffentlichkeit zurück, aber es gibt so einige Royals, denen gelingt das nicht so ganz. Einer davon ist der 70-jährige Ernst August von Hannover, der Urenkel des ehemaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. Ist das Oberhaupt des Hauses Hannover und hat, ja gelinde gesagt, einen interessanten Ruf als Skandalprinz. Vergangenes Jahr hat er bewiesen, selbst eine Hüft-OP hält ihn nicht von einem Pöbelauftritt ab. Wen das allerdings überhaupt nicht überraschen dürfte, ist mein lieber Kollege Adelsressortleiter Stefan Blatt. Er ist von dem deutschen Kaiser-Urenkel so einiges gewöhnt. Daher erstmal herzlich willkommen, lieber Stefan. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, lieber Stefan, Ernst August ist seinem Ruf als Ausrasterprinz soeben wieder gerecht geworden. Bevor wir zurückblicken und uns fragen, woher dieser Ruf eigentlich kommt, in welchen Vorfall war der Prinz denn jetzt zuletzt verwickelt?
Ja, zuletzt, es war in der Weihnachtszeit, er besuchte ein sehr teures und prominentes, wo auch viele Prominente verkehren, französisches Restaurant in Madrid. Und dort soll er, so sagen Augenzeugen, einen Erstickungsanfall erlitten haben, weil er sich verschluckt hat. Und als er wieder zu sich kam, soll er mit Gläsern geworfen haben, das Personal bepöbelt und ja für einen riesen Zinnober gesorgt haben. Seine Freundin Claudia, die mit dabei war, die stellt das etwas anders dar, die sagt, der Erstickungsanfall stimmt, aber dieser Ausraster, der war gar nicht so, wie überall dargestellt wird. Dann ist es aber so gewesen, dass ein paar Stunden später er in einem anderen Restaurant war. Dort ist er fast vom Stuhl gefallen und der Koch des Restaurants sagt, Ernst August sei alkoholisiert gewesen. Das wäre der Grund gewesen. Die Freundin sagt, er sei unterzuckert gewesen und das wäre der Grund gewesen, warum er einen Erstickungsanfall hatte und warum er so ein bisschen merkwürdig gewirkt hat, weil dann kann man ja auch alkoholisiert wirken, wenn man unterzuckert ist und so einen Anfall hat.
Ja, man kann auf jeden Fall verstehen, dass das höchst sonderbar gewirkt haben muss auf die Außenstehenden und es klingt auch nicht so ganz vornehm und das würde man ja auch eigentlich von Prinz Ernst August erwarten, denn blaublütiger als er kann man eigentlich nicht sein. Kannst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen, aus welchem Geschlecht er eigentlich stammt?
Ja, er stammt aus dem Geschlecht der Welfen, das ist das älteste dokumentierte Adelsgeschlecht Europas. Die Welfen besaßen bis vor kurzem noch die Marienburg bei Hannover. Die thront so auf einem Berg und ist aber ein wahres Wahrzeichen, wird auch das Neuschwanstein des Nordens genannt. Kommt nicht so ganz ran, aber kann man ja mal so nennen. Sie haben noch große Besitztümer in Österreich. Sie haben früher sogar die englischen Könige gestellt, eine Zeit lang. Also wirklich allerhöchster Adel, mehr geht nicht.
Also geboren ist er 1954 in Hannover. Du hast gerade gesagt, sie haben die englischen Könige gestellt. Kann man trotzdem sagen, er ist vor allem als Deutscher aufgewachsen?
Ja, er ist Deutscher und Engländer. Er hat auch zwei Pässe, er hat die deutsche und die englische Staatsbürgerschaft. Und er ist zwischen den Welten gewandelt, also seine Familie. Und er hatte danach auch noch Besitz in London, den hat er dann verkauft. Er ist auch viel gependelt nach Österreich, weil da die Familie auch ein großes Landgut hat. Damals ja, gab es noch nicht so viele Jetsetter wie heute und gab es noch keine so viele Privatflieger und Yachten. Aber er gehörte eigentlich schon ja als Jugendlicher zum Jetset, weil er ständig irgendwie auch in Afrika hat die Familie Besitz, also immer gependelt ist. Und Englisch ist eigentlich so seine Hauptsprache. Also er sieht sich auch ein bisschen mehr als Brite als aus Deutscher. Deutschland ist so ein bisschen piefig für ihn. Also Marienburg ist zwar der Hauptsitz, aber auch die Welfen haben dort nie wirklich gewohnt. Also das wurde gebaut und dann ist es eigentlich unbewohnt und dann wurde es ein Museum. Also es ist alles ein bisschen, die Welfen haben so ein bisschen ja schwieriges Verhältnis zu ihrer Heimat.
Und erlernt man als Welfe einen Beruf oder schult man sich eher so ein bisschen in der Grundstückverwaltung und lernt ein bisschen Kunstgeschichte, um beim Smalltalk zu brillieren?
Ja, die Welfen haben sehr großen Forstbesitz und landwirtschaftlichen Besitz. Also mittlerweile wurde auch schon sehr viel verkauft, aber Ernst August, der hat quasi schon als Baby geerbt, weil da wird immer eine Generation Erben übersprungen. Seine Zukunft war vorher bestimmt, dass er mal diesen riesigen Besitz, der damals, als er geboren worden ist, noch viel, viel größer war als heute, weil viel verschleudert worden ist, führen sollte. Deswegen hat er Landwirtschaft studiert. Und dann sollte er sich so ein bisschen ausleben, das ist bei so Hauschefs auch normal, dann sollen sie mal ins Ausland gehen. Da hat er noch so ein paar Filme gemacht, durfte ein paar Jahre quasi machen, was er wollte.
Was für Filme hat er gemacht? Das klingt jetzt auch ein bisschen anrüchig.
Nein, er hat ganz normal Dokumentarfilme gemacht. Also er hat sich so ein bisschen ausgelebt. Also heute wäre er wahrscheinlich YouTuber gewesen. Also seine Tochter ist jetzt auch Influencerin bei Instagram. Also Alexandra von Hannover. Also das liegt ihnen so ein bisschen im Blut.
Du hast gerade davon gesprochen, dass das Erbe Generationen überspringt. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, um Erbschaftssteuer zu sparen, haben die Welfen ein Modell, das ein Vater nicht an seinen Sohn vererbt hat, sondern gleich eine Generation übersprungen hat und an den Enkel vererbt hat. Das wurde jetzt nach Ernst August aufgeweicht. Also dieses Testament gilt nicht mehr, weil er hat dann alles seinem Sohn überschrieben. Da gab es dann auch riesigen Streit. Aber vorher, das ist im Hochadel auch normal, hat man immer eine Generation ausgelassen, um halt die Erbschaftssteuern möglichst gering zu halten.
Du hast gerade auch erzählt, Ernst August, er durfte sich dann auch ein bisschen ausleben. Sind denn aus diesen jungen Jahren auch schon Skandale bekannt?
Ja, damals war er halt noch nicht so bekannt, das muss man sagen. Er ist erst später ins Rampenlicht gerückt, als er dann auch schon so ein bisschen für Skandale gesorgt hat. Und vor allem seine große Zeit war da halt, als er Caroline von Monaco geheiratet hat. Das war ja damals und auch heute noch eine der berühmtesten Frauen der Welt, Tochter von Grace Kelly und dann der deutsche Prinz und Hauschef. Also da explodierte dann das Medieninteresse und das hat er auch nicht so ganz verkraftet, weil dann kamen eigentlich diese ganzen Gewaltausbrüche erst. Vorher ist er so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Er hat ein ziemlich wildes Leben. Er lebte in London mit seiner Frau. Also das war eine Partyzeit. Da gab es aber noch keine Handys und gar nichts. Also wenn es da schon das Internet gegeben hätte, hätten wir heute wunderbare Fotos. Gab es nicht. Aber da wurde wüst gefeiert, wild gefeiert. Und zwischen St. Moritz, London und sonstigen Orten der Welt hin und her gefahren und eigentlich immer nur gesoffen und gefeiert.
Ja, vor Caroline war Ernst August mit einer anderen Frau verheiratet und spätestens da hat er seinen Eltern nicht ganz leicht gemacht, denn er wollte 1981 eine bürgerliche heiraten. Das war die Schweizerin Chantal Hochuli. Was kannst du uns denn über diese Beziehung noch erzählen?
Chantal entstammt einer sehr wohlhabenden Schweizer Familie, war auch im Jetset zu Hause und ist auch bis heute noch sehr gut vernetzt und eigentlich das perfekte Match. Aber natürlich hätte man es lieber gesehen innerhalb der Familie, wenn Ernst August zumindest an ein prominentes deutsches Adelshaus eingeheiratet hätte oder auch sogar international. Also man hätte jetzt auch gedacht, er hätte jetzt auch eine Königstochter irgendwie aus Spanien oder aus sonst wo heiraten können. Aber er hat sich da durchgesetzt. Es war eine Liebeshochzeit. Allerdings, die beiden waren halt damals in diesem Party-Moloch London, waren sie zusammen, haben wilde Zeiten verlebt, haben zwei wunderbare Kinder zusammen. Aber diese Ehe ist dann halt irgendwann zerbrochen, weil Chantal ist dann so ein bisschen in die Normalheit übergewechselt, was man ja dann so macht. Und Ernst August konnte dieses Partyleben dann nicht so ganz hinter sich lassen.
Also sie ließen sich 1997 scheiden und schon zwei Jahre später hat er im Januar Caroline von Hannover geheiratet, die große Schwester von Fürst Albert von Monaco. Könnte sie aber der Grund für das Eheaus gewesen sein?
Ja, das ist eine sehr pikante Frage. In den Scheidungsunterlagen in London steht drin, dass die Ehe aufgelöst wird wegen einer anderen Frau. Und es wurde immer spekuliert, dass diese Frau Caroline sein konnte. Es wurde nie bestätigt. Es gab dagegen auch dann auch viele Klagen und sonst was. Also das müssen wir hier auch offen lassen aus rechtlichen Gründen. Aber sagen wir mal so, wenn da von einer anderen Frau die Rede ist und die wird dann auch noch schwanger und wird geheiratet, könnte vielleicht an den Gerüchten was dran sein.
Also nach und nach entstand während dieser Ehe mit Caroline der Ruf des Skandalprinzen, aber auch des Ausrasterprinzen. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele für nennen?
Ja, er war mit Caroline eigentlich auf einem sehr guten Weg, hat aber nicht so mit der weltweiten Öffentlichkeit gerechnet. Also nach der Hochzeit war er, glaube ich, weltweit auf allen Titelseiten, auch jede Woche. Und er lebte mit Caroline damals in London und auf seinem Jagdschloss in Österreich und dann noch Monaco. Also es war eigentlich alles perfekt. Und er wollte damals die Marienburg, die schon immer so das Sorgenkind war, wollte er eigentlich nach vorne bringen und war deswegen häufiger in Hannover. Und dort in Hannover kam es dann aber zu unschönen Szenen. Einmal hat er da einen Kameramann mit einem Regenschirm verprügelt und die Kamera lief weiter und diese Fotos gingen natürlich auch um die Welt. Und dann, was ein unglaublicher Zufall war, also damals gab es noch keine Handys, dann war er auf der Expo in Hannover, musste mal pinkeln, lief dann zum türkischen Pavillon. Ja, und da war zufällig eine Schulklasse also hinter der Scheibe im türkischen Pavillon, die ein Projekt hatten, Expo, und die hatten Kameras dabei. Damals hatte niemand eine Kamera dabei oder kaum Menschen eine Kamera dabei. Und die machten dann vom Prinzen ein Foto. Das ging dann auch wieder um die Welt. Und dann hat er ja beschlossen, nee, mit Hannover, das wird nichts mehr, da habe ich keine Lust drauf. Und er hat sich dann auch wieder zurückgezogen. Also er wollte eigentlich so Repräsentant für die Marienburg werden und wollte das Welfengeschlecht wieder in Deutschland bekannt machen. Hat er geschafft, aber halt auf die falsche Art und Weise. Sogar eine PR-Agentur war dafür engagiert. Hat alles nicht geklappt. Und dann, ja, lief das eigentlich völlig aus dem Ruder. Dann hat er in Kenia auf der Insel Lamu einen Disco-Besitzer niedergeschlagen. Da gab es dann auch... Dann kam er deswegen auch vor Gericht und der Gerichtsherr hat sich jahrelang hingezogen, weil dann das alles wieder aufgerollt worden ist, weil die Frage war, hat er einen Ring getragen beim Zuschlagen, dann wäre es eine gefährliche Körperverletzung. Er hat ihm aber nur eine Ohrfeige gegeben, dann wurde das so weniger verurteilt. Also er war ständig in den Schlagzeilen, obwohl er eigentlich nur seine Ruhe haben wollte, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Und dann hat er sich von Caroline getrennt und dann wurde es eigentlich ein bisschen ruhiger um ihn. Also zumindest gab es dann keine Ausraster mehr. Aber dann gab es Frauengeschichten, die dann auch wieder Schlagzeilen gemacht haben.
Aber während der Beziehung ist Caroline ja eigentlich auch bewundernswert ruhig geblieben. Also die hat sich ja nie dazu geäußert oder teilweise war sie bei Situationen dabei, hat jetzt gesagt, stopp, jetzt reicht's, Ernst August. Also sie hat sich immer so in Zurückhaltung geübt, oder?
Ja, sie hat immer zu ihrem Mann gestanden, auch sie hat auch für ihn ausgesagt vor Gericht, als es um den Vorfall mit dem Disco-Besitzer in Kenia ging, und hat auch sehr positiv von ihm gesprochen. Also da hat sie immer verteidigt, aber da die Beziehung trotz einer wirklich zauberhaften Tochter Alexandra aus zerbrochen ist, muss es ja einen Grund gegeben haben. Und es kann auch sein, dass quasi das Temperament von Ernst August einer der Gründe für die Ehe aus ist, ja noch nicht, aber für das Beziehungsaus war.
Aber sie ist ja auch noch seine Ehefrau. Warum lassen die sich nicht scheiden?
Ja, die haben damals in Monaco geheiratet und in Monaco ist ihr Bruder der Chef, kann machen, was er will und die müssen sich nicht scheiden lassen, weil es keine Konsequenzen hat. Also die haben ihr Leben auseinanderdividiert, ihr Vermögen auseinanderdividiert. Eine Scheidung würde dann wahrscheinlich auch wieder, ja, wie soll man sagen, wieder neue Schlagzeilen bringen. Das will Caroline auch auf keinen Fall. Also sie hofft immer, dass bei Ernst August die letzten Jahre so ein bisschen ruhiger geworden. Das hat Caroline sicherlich auch gefallen, weil natürlich immer, wenn Ernst August in die Schlagzeilen kommt, auch das Wort Caroline fällt, obwohl sie damit ja überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Und wir haben gerade schon von dir gehört, er ist schon neue Beziehungen zwischendurch eingegangen. Unter anderem ja auch, glaube ich, 2010 mit der 30 Jahre jüngeren Simona. Und diese Beziehung sorgte für mächtige Skandale.
Ja, das war so, dass Simona ist ein Opfer von wirklich schlimmen Zuhältern geworden. Sie kommt aus Rumänien und hat im Modelwettbewerb teilgenommen, wurde dann nach Österreich gebracht, angeblich, weil sie modeln sollte und wurde dann zur Arbeit in einem Bordell gezwungen. Ihr Peiniger wurde auch verurteilt, also der kam auch in den Knast. Und Ernst August, wie er sie kennengelernt hat, weiß man nicht ganz genau, aber er hat sie halt in Österreich, weil er da halt auch viel war, kennengelernt und hat eine, sagen wir mal, feste Beziehung über Jahre mit ihr angefangen, hat sie auch mit aufs Oktoberfest genommen. Also es war ganz normal die Frau an seiner Seite. Er hat auch ein paar gute Sachen gemacht, weil dadurch in Österreich etwas mehr so das Augenmerk auf ja Menschenhandel und illegale Prostitution so gekommen ist. Und das Bordell, in dem sie gearbeitet hat, das hat auch überall Werbung gemacht. Und die Werbung wurde dann überall zurückgezogen, weil ja man gesagt hat, für sowas kann man eigentlich keine Werbung machen. Also da im gewissen Sinne, ohne es zu wollen, hat er auch für was sehr Positives gesorgt, dass da das Augenmerk drauf gekommen ist, wie Frauen da ausgebeutet werden. Aber auch die, beziehungsweise Simona zerbrach, weil sie halt auch irgendwann gemerkt hat, die hat dann ein Studium gemacht und ist heute sehr, sehr glücklich, hat dann irgendwann gemerkt, naja, dieses Partyleben, das ist nicht das, was ich auf Dauer machen will. Auch ich bin gereift, aber das Auge scheint halt irgendwie nie zu reifen. Also die Frauen an seiner Seite finden immer den Absprung, aber er, ja, schlittert immer weiter ins Desaster.
Ja, Simona hat den Absprung 2015 geschafft, da haben sich die beiden getrennt und dann rutschte er wirklich so an den Tiefpunkt seines Lebens, oder?
Dann zog er sich nach Österreich zurück. Er hatte dann noch ein paar andere Beziehungen, eher kurzfristig, war dann auch noch auf Ibiza, ist er im Sommer, da war er dann auch noch sehr aktiv. aber eigentlich hat man nicht mehr so viel von ihm gehört. Und dann auf einmal kamen die Schlagzeilen in Österreich, dass er Polizisten angegriffen haben soll, dass er seine Haushälterin mit dem Tode bedroht haben soll, völlig ausgerastet sein soll. Er war eine Nacht in der Psychiatrie, wurde festgenommen, also war ein riesiger Skandal. Und was er damals war, er hat das Ganze auch mit Unterzuckerung erklärt. Dieselbe Erklärung, die jetzt seine Freundin Claudia für diesen mutmaßlichen Wutausbruch in dem Restaurant gefunden hat. Und ein Gericht hat aber damals dann gesagt, nee, Unterzuckerung, naja, vielleicht ist er Diabetiker und war unterzuckert, aber es war eindeutig Alkohol und das Gericht hat ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und auch ein Alkoholverbot ausgesprochen. Da hat er sich allerdings anscheinend nicht so dran gehalten.
Das Ganze war ja 2020 und das zeugt ja auch davon, dass er wirklich psychische Probleme haben muss. Ich meine, er wurde in die Psychiatrie eingeliefert. Hat er denn niemals auch mal Hilfe angenommen oder sich eingestanden, dass er vielleicht welche braucht?
Ja, er hat, da war noch mit Caroline zusammen und er hat ja auch die Beisetzung seines Schwiegervaters, Fürst Renier, verpasst, weil er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte und ins künstliche Koma versetzt worden ist. Und Bauchspeicheldrüse kann mit Alkohol zu tun haben, kann mit Ernährung zu tun haben. Also das passt alles so ein bisschen ins Bild. Und danach hat er ein Interview gegeben, hat sich gegeben und hat gesagt, das liegt an zu viel Alkohol und zu viel Fetten und dass er sich jetzt ändern wird. Er hat sich dann auch eine Zeit lang geändert, aber das war halt dann nicht von Dauer. Und man hatte aber in den letzten 2-3 Jahren das Gefühl, als er dann auch mit Claudia zusammengekommen ist, das ist eine reiche Erbin aus Madrid. Also die sind sehr glücklich, haben keine finanziellen Probleme, gehen jeden Tag irgendwie essen. Dass er sich eigentlich ein bisschen gefangen hatte. Ab und zu hat er dann nochmal, gab es Fotos, wie er den Stinkefinger gezeigt hat oder sowas, aber er hat eigentlich nicht mehr wirklich einen Ausraster gehabt. Da hat man gedacht, naja, jetzt geht's wieder. Aber jetzt anscheinend brechen diese alten Verhaltensmuster wieder auf.
Also so würdest du diesen jüngeren Ausraster jetzt einschätzen? Also es war eher nicht eine Ausnahme deiner Meinung nach, sondern du glaubst, das war eher ein Startschuss wieder für eine Abwärtsspirale.
Nach dem Ausraster halt in Österreich, da kam er dann auch vor Gericht, das war so echt ein Warnschuss. Also er hätte durchaus, wenn das ein bisschen anders ausgegangen wäre, sogar ins Gefängnis kommen können. Jetzt kam ja nicht die Polizei. Der Koch hat nur gesagt, wenn er das nochmal macht, dann wurde die Polizei. Also er muss sich jetzt wieder zurückhalten, das weiß er auch. Und das Ganze soll sich auch entzündet haben dadurch, dass er jetzt auf Toilette gegangen und kam zurück mit einer Zigarette. Und das hat wohl Claudia nicht so toll gefunden. Dann hat er die Zigarette in seine Zwiebelsuppe gesteckt und hat sich lauthals mit ihr gestritten. Und danach ist das Ganze dann quasi passiert. Also super skurrile Szene. Also ich habe sowas im Restaurant noch nie erlebt. Und wenn sowas passiert, dann geht das Paar eigentlich normalerweise raus und möchte sich nicht in der Öffentlichkeit so blamieren. Aber das scheint ihm völlig egal zu sein. Also deswegen scheint es im Moment so zu sein, dass wenn er wirklich so weitermacht und da nicht einsichtig ist, dass er dann wieder großartig abstürzen kann, weil jetzt liegt natürlich das Augenmerk auf ihm und jetzt schauen die Leute auch in Madrid, wo er eigentlich so ein bisschen inkognito die Gegend laufen konnte, wieder mehr auf ihn. Und wenn er das jetzt noch normal macht, dann wird sicherlich sofort die Polizei gerufen, dann werden auch die Gäste sensibilisiert sein, weil man möchte ja auch nicht von einem Weinglas getroffen werden.
Ja, es ist ihm sehr zu wünschen, dass er seine Probleme in den Griff bekommt, auch damit es sein Umfeld ein bisschen leichter hat, auch die Restaurantinhaber in Madrid, dass sie nicht so viel Ärger haben. Und damit ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen, lieber Stefan. Und ich bin mir sicher, bis ganz bald hier wieder.
Freue ich mich und es war schön, hier zu sein.
Werbung.
Frisch zum Jahresstart wurden wir mit einer neuen Liebe überrascht. Hollywood-Star Hugh Jackman wurde händchenhaltend mit seiner Broadway-Kollegin Sutton Foster gesichtet. Wir haben daher mal das Universum gefragt, wie die Sterne für dieses junge Glück stehen. Hugh Jackman wurde am 12. Oktober 56 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Waage. Sutton Foster wurde am 18. März 50 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Fische. Auf den ersten Blick teilen sich die beiden viele Gemeinsamkeiten. Vor allem die Kultiviertheit der Waage zieht den sensiblen Fisch magisch an. Kein Wunder daher auch, dass die beiden die Leidenschaft verbindet, auf der Bühne zu stehen. Dank ihres gemeinsamen Broadway-Stücks Music Man haben sie sich 2021 2021 schließlich auch kennengelernt. Doch trotz dieser Gemeinsamkeiten können zwischen dem Waagemann und der Fischefrau auch Probleme aufkommen. Denn während sich die Waage gern auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegt und sich gerne mit Freunden umgibt, zieht sich der Fisch öfter zurück und genießt die Ruhe in seinem eigenen Zuhause. Und von Hugh wissen wir, dank seiner vergangenen Ehe mit Schauspielerin Deborah Lee Furness, er war mehr unterwegs als seine Ex. Hoffen wir daher, dass er mit Sutton Foster trotzdem oft genug auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet: Versuche dich auf die Bedürfnisse der Fischefrau einzulassen, wage Hugh. Sutton Foster sollte sehen, dass ihr Hugh sie wirklich liebt. Der Spaziergang durch Santa Monica, der jetzt auf Fotos festgehalten wurde, kann da weiterhin als Vorlage dienen. Er ist ein Bekenntnis für die Öffentlichkeit, der ganz ohne applaudierende Entourage auskommt. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Promi oder einem Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.